Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Benedikt Weibel, einem legendären ehemaligen SBB-Chef, ist er, der jedes Jahr ein Buch rausgibt. Ist wieder eins gekommen. Wie Mobilitätsmenschen heisst. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Trouble on a railroad track. I'm gonna ride, I ain't looking back. I tried to stop, but I can't pack. Gotta get used to the clickety-clack, the big old wheels and the smoking stack. Oh, babe, I gotta go. Honey, heart and soul, I swear you're the sweetest thing I know. I loved you true, I told you so. I told you to come, time to go. I'd be gone with any old wind that blows. Oh, babe, I just can't stay. And it's bad to be that way.
Bei mir also der Benedikt Weibel, er hat wieder ein Buch geschrieben, wir Mobilitätsmenschen, das habe ich vorher schon gesagt, das ist also alles über Mobilität, von der Erfindung vom Rad bis zur chinesischen Road and Belt Initiative, der neuen Seidenstrasse, aber über das reden wir ein bisschen später. Zuerst reden wir mal über dich. Wer bist du, Beli?
Du, ich bin Multitasker jetzt. Ja. Ich kann nicht aufhören zu arbeiten, weil ich Spass habe daran. Und solange ich Freude habe, mache ich weiter in verschiedensten Bereichen.
Okay, aber du bist ja seit wie viele Jahren pensioniert? Seit 15 Jahren pensioniert?
Das habe ich noch nie gerechnet. Also
ja, 2006.
Ich bin 2006 weggegangen bei der SBB. Ich habe bewusst gesagt, das ist nicht eine Pensionierung. Ich bin auch bewusst mit 60 weg, weil ich mir gesagt habe, das ist genau die Zeit, wo man noch einmal durchstarten kann.
Aber ist im Nachhinein ein bisschen zu früh gewesen?
Nein, es war genau das Beste, was mir passieren konnte. Es war genau richtig. Auch weil 14 Jahre SBB-Chef war die Miete für mich und für die Firma auch. Und dann hatte ich ein riesiges Glück gehabt. Ich habe als erstes ja gerade einen neuen Job als Delegierter vom Bundesrat für Fußball-Europameisterschaft. Und das war absolut faszinierend gewesen. Seither hatte ich ein riesiges Glück gehabt. Es war sehr viel Zufall gewesen, was alles passiert ist.
Ich kann zuerst eigentlich noch wollen, mit dir über dich reden, was du für ein Mensch bist. Wie du dich selber würdest beschreiben?
Ich habe eine Gabe bekommen, wo ich weiss, dass ich glücklich sein muss. Das ist ja enorm viel Energie. Und von dem lebe ich auch. Ich bin ein optimistischer Mensch.
Extrovertiert oder introvertiert?
Extrovertiert, ich bin optimistisch, ich bin neugierig. Und ich versuche immer weiter auch noch etwas zu lernen.
Genau, jetzt bist du also kurz vor dem 75. Geburtstag. Grosse Party angesagt?
Nein.
Kleine Party?
Nein, ich habe das grosse Glück, dass ein Enkel von mir, der Xeno, genau am Tag ist auf die Welt gekommen, wo ich bin 65 geworden, am Morgen um 3. Und jetzt können wir ihn feiern. Der hat den ersten Rundgeburtstag, wie 10, und dann müssen wir nicht mehr Rundgeburtstag.
Na gut, feiern. Also es wird dann gleich sein, der andere Gläschen trinken, kann ich mir vorstellen. Erzähl mal, wo kommst du eigentlich her, aus was für einem Milieu?
Mein Vater war Buchdrucker, mein Grossvater war Kleinbauer, ist als Buchdruckerlehrer ist dann noch von Uetlingen auf Bern gelaufen und wieder zurück, hat nachher eine Buchdruckerei aufgetan in Thun, hat 4 Söhne, alle sind Buchdrucker geworden. Mein Vater, der Älteste, der ist dann nachher auf Solothurn gegangen und hat dort angefangen, als, ja, so auf einer mittleren Kaderstufe. Ich weiss noch, was das für eine Sache ist. Und man sagt, jetzt ist der Vater Prokurist geworden. Ich habe nicht gewusst, was das ist.
Aber er gut tönt.
Er gut tönt. Ist am Schluss ist er nachher technisch direkt von der Vogt Schild AG, die die Solothurner-Zeitung
ausgegeben hat. Eben, du bist ja, eben in Solothurn
aufgewachsen. Und ich bin nachher in Solothurn aufgewachsen. Wir sind, als ich 16 war, dort hergezogen. Und ich fühle mich mental eigentlich immer noch als Solothurner.
Genau. Und was hast du eigentlich wollen werden?
Bergführer.
Das hast du ja eigentlich geschafft.
Habe ich geschafft, ja. Das ist mein einziger Berufsziel, das ich wirklich mit aller Energie verfolgt habe. Das war also nicht einfach gewesen. Ich war schliesslich flachländig, ob schon in Solothurn aufgewachsen bin. Mm-hmm. Wir haben dort einen sehr wunderbaren Fels, ganz in der Nähe, wo ich mit dem Velo herfahren konnte. Und ja, ich hatte, das ist jetzt genau 50 Jahre her, als ich das Bergführer-Diplom gemacht habe.
Und jetzt hast du kaputte Hüfte und kaputte Knie. Ist das ein Produkt von deiner Leidenschaft?
Das ist ein Produkt sicher auch von meiner Leidenschaft, weil ich habe alles verrückter gemacht. Also, wie du ja auch. Also, ich habe lang vor dir erst mal den New York Marathon gemacht.
Lang vor mir?
1981.
Stimmt. Wie viele Mal hast du ihn gemacht?
Zweimal.
Ja, ich viermal. Beste Zeit dort?
3:31:30.
Wow! Nicht 3:30, zweimal. Okay, also alte weiße Männer tun von ihren vergangenen Heldentaten schwärmen. Schwärmen und so. Ja. Aber ein richtiges Berufsziel, was hast du denn gehabt?
Du, eigentlich nie speziell. Ich habe nachher Betriebswirtschaft studiert, habe nachher ein riesen Glück gehabt, dass ich am Betriebswirtschaftlichen Institut an der Uni Bern Kollegen hatte, in der Assistentenschaft, die grossartig waren. Also ich habe dort 7 Jahre voller intellektueller Konkurrenz verbracht. Dort war der Ueli Gigi, später der Postchef, Peter Siegenthaler, später direkt von der
Gesamtverwaltung. Ihr seid richtig der lange Marsch durch die Institutionen, genau, die Linke von damals.
Ja, ich bin noch nicht fertig. Der Rolf Richard, Sohn von Willi, der nachher Regierungsrat wurde, ist leider schon gestorben ist vor bald 15 Jahren. Ja, und das ist eine unglaublich gute Zeit gewesen. Und dann bin ich schon 32 gewesen. Nie richtig gearbeitet, habe zwar ein Eis geschrieben über Wahrscheinlichkeitstheorie und dann hatte ich wahnsinnig Mühe gehabt, einen Job zu finden, weil 70er Jahre Ende war eine schlechte Zeit gewesen. Und ich habe mich 30 Mal erfolglos beworben, bis ich durch den Zufall eigentlich zur SBB gekommen
bin. Gut. Und muss man noch sagen, bist du dort ein richtiger Linke gewesen? Also bist ja 68er Generation.
Ja, natürlich bin ich ein Linke gewesen, wobei 60er, ja, auch ein Buch geschrieben über die Zeit, über die 60er Jahre.
Genau.
Das war ja das Lebensgefühl, gewesen, ein unglaublich intensives Lebensgefühl. Es war Musik, es war all das. Gewesen. Und das Politische erst relativ später. Gewesen. Und ich bin dann natürlich politisiert worden, das ist klar. Ich bin dann auch vor 50 Jahren in die SP eingetreten. Aber ich habe nie Politik gemacht.
Aber ihr habt euch gegenseitig geholfen. Also eben der lange Marsch durch die Institutionen. Du bist zwar SBB-Chef geworden noch unter dem Döhl Vogi, aber nachher ist dann der Moritz Leuenberger gekommen, ein anderer SPler, 68 etc. Und der Gigi ist noch Präsident geworden. Also ihr habt euch gegenseitig ein bisschen gestützt.
Wir haben einander gegenseitig gar nicht geholfen.
Nein?
Nein, absolut nicht. Und es ist sehr, ich bin sehr froh, dass du das erwähnt hast. Als Generaldirektor hat mir der Döhl Vogi gemacht. Er hat mich als Präsident von der Generaldirektion hat er mir im Bundesrat vorgeschlagen. Da bin ich absolut nicht auf Protektion angewiesen gewesen. Und als der Moritz gekommen ist, bin ich schon lange etabliert als SBB-Chef.
Aber hast du es mit ihm gut gegangen? Weil in dem Moment, wo er ja gerade Bundesrat geworden ist, haben die einen Unfall am anderen gehabt in der SBB und du bist der Chef gewesen, oder?
Mit wem gut kam? Mit dem Vogi?
Ja, nein, ja. Auch mit dem Moritz. Nein, von 1995, als er dann kam, ist doch...
Die Unfallserie war im 1994 und das war der Del Vogi.
Und wie hat er reagiert dort? Hat er gesagt, hey, hast du nicht im Griff?
Als wir den letzten grossen Fall, es sind ja 3 unglaublich grosse Unfälle, also Zürich Affolter,
ja.
Dann Däniken mit 9 Toten und nachher am 29. Juni 1994, wo der Zug mit hochgiftigem Chlorid ist, mitten im Bahnhof Lausanne gleist, man musste die Innenstadt evakuieren, habe ich ein Telefon bekommen vom Departementschef. Und dann dachte ich, jetzt kommt der General zusammen, Schiss, und dann hat er mir gesagt, los, ich weiss jetzt, wie es in dir aussieht, du hast alle meine Unterstützung. Und das ist etwas vom Grossartigsten, was ich je in Sachen Führung erlebt habe. Und er hat das Versprechen auch eingehalten.
Gut, aber nachher dann unter Moritz 2005 nochmal etwas Gewaltiges. Totaler Stromausfall, mehrere Tage. Also das ist also...
Halt. 2,5 Stunden.
Was?
Nein, wir sind schon klar gewesen. Der Stromausfall
bis alles repariert war, ist mehrere Tage.
Nein, aber die Züge sind nach 2,5 Stunden lang wieder auf fahren. Und ich muss sagen, ich bin noch heute all diesen Technikern und Ingenieuren so dankbar, was fertig braucht, dann nach kurzer Zeit das System wieder raufzufahren. Natürlich braucht es Zeit, weil es ist jeder Zug am falschen Ort. Am anderen Tag, am Morgen früh, sind sämtliche Eisenbahner dann, sind am Morgen am 5 Uhr schon auf dem Posten gewesen, aber schon mal, dann haben wir noch keine Handy gehabt, nicht können aufbieten. Und wir haben es nachher wieder in den Griff bekommen.
Ist das aber der schlimmste Zwischenfall gewesen, oder welche
willst du sagen? Nein.
Der schlimmste war mit den 9 Toten.
Ja, natürlich. Ich war ganz ruhig gewesen, weil Däniken, dort ist ja ein Zug aufgeschlossen worden von einem Kran am Gleis, wie eine Sardinenbüchse. Und dann kommst du an den Schandelsplatz und siehst, wie Särge rausgedreht werden. Und dann gehst du von einer Medienstation zum anderen, am Schluss am Leutschenbach, live um 10 vor 10. Das sind unglaubliche Drucksituationen. Und darum habe ich die Strompanne relativ easy, weil ich wusste, da verliert niemand, wenn nicht einmal jemand verletzt.
SBB ist ja auch fast eines der wichtigsten Symbole der Schweiz. Die Swissair ist auch mal eines gewesen, das ist untergegangen. Die SBB gibt es noch, sie gibt sie aber anders, als sie damals war. Reden wir über das noch ein bisschen weiter, machen zwischen ihnen Musik. Was ist der zweite Titel, Benne?
Das ist Locomotive Breath von der Jethro Tull. Das ist so richtig der Rhythmus der Bahn.
Ist der Benedikt, genannt Bene Weibel. Du bist Chef geworden mit wie vielen Jahren? Wie alt warst du?
47.
Also eigentlich gerade im richtigen Moment. Aber eben von Betriebswirtschaft auf SBB-Chef, da hast du eigentlich vom Wichtigsten nichts gewusst. Von der Technik, oder? Da bist du kein Fachmann.
Ja, Technik habe ich gewusst, dass ich also über Sinn und Leben von einer Locke gar nichts weiss. Aber System habe ich sehr gut verstanden. Man muss das Bahnsystem verstehen. Ich hatte ja auch sehr viele Funktionen gehabt. Also ich bin ja da wirklich durch die Institutionen gereicht worden. Ich war mal Präsident, Chef vom Personenverkehr. Also ich habe Bahn jetzt seit 43 Jahren Eisenbahner, die kennen die Bahn, ob schon ich da technisch eben über Sinn und Leben ein paar Sachen nicht weiss, glaube ich, kenne die Bahn schon sehr gut.
Gut, das war so die Eingangsfrage zu meiner Hauptfrage. Warum hat denn die Schweiz keine moderne Eisenbahnen? Also, die Japaner haben schon in den 60er Jahren den Shinkansen angestellt. Bin ich noch in den 60er Jahren gefahren, von Tokio nach Osaka. Und dann sind wir zu Hause mit dem TGV und wir haben das alles nicht. Warum nicht? Das wäre doch dein Job gewesen, oder?
Nein, unser Job oder mein Job, also nicht mein Job, unser Job war, ein System aufzubauen, das zur Schweiz passt. Das haben wir gemacht bei Bahn 2000. Und die Idee, man könnte Japan hierher transferieren, Die ist, sorry, aber du kommst ja nicht vom Metier. Die ist ja so kreuzfalsch. Weil Tokio hat heute 40 Millionen Einwohner. Osaka hat 20 Millionen Einwohner. Dazwischen ist Nagoya 11 Millionen Einwohner. Ich war 4 Jahre lang Präsident vom Weltverband der Bahnunternehmen. Ich kenne Bahnen überall auf der Welt. Und ich muss sagen, in Frankreich kannst du das machen. Weil dort hast du Paris mit auch über 10 Millionen. Du hast Lyon mit über 1 Million. Hochgeschwindigkeitsverkehr braucht A. 2 Agglomerationen, die mindestens 1 Million Einwohner haben, und es braucht mindestens 200 Kilometer. Und sonst funktioniert es nicht. Also, es funktioniert nicht einmal in Deutschland, weil dort alle Agglomerationen, wenn man die ganze Frankfurt, Köln, dort nimmt, da ist eine grosse Ortschaft nach der anderen, und darum funktioniert es nicht einmal dort. Aber noch eins, wir haben in der Schweiz, haben wir sicher, auch wenn wir ein kleines Land sind, aber wir haben als Gesamtsystem öffentlichen Verkehr, in diesen Verhältnissen haben wir das beste System, was es weit herum gibt.
Gut, also eben, SBB, man hat gesagt, man kann Tour daran anstellen, oder? Wenn,
richtig, ja, ja.
Kann man heute nicht mehr, oder?
Das ist ein dauernder Kampf, das muss ich sagen. Ich sage immer, die Bahn ist eigentlich relativ einfach. Du musst einen guten Produktionsplan machen, was stimmt. Das ist so ein Netzzeitdiagramm, sieht aus wie ein Schnittmuster, und dann muss man auf dem Strich fahren. Und wenn du auf dem Strich fährst, dann hat man die tiefsten Kosten, und die Pünktlichkeit ist 100%. Und dummerweise hat man jeden Tag so 200 ungefähr Ereignisse. Das sind zum grossen Teil selber gemachte. Also irgendwo ein Lockdefekt oder ein Fahrleitendefekt oder ein Stellwerkdefekt. Zum Teil sind es aber auch externe Effekte. Und der Kampf ist dauernd im Gleichgewicht zu bringen, weil das System hat eine fatale Eigenschaft, wenn ich irgendjemand etwas hat, wird sich sofort die Fläche fortpflanzen. Also es ist schwieriger, als wenn ich einen Knopf habe auf der Autobahn. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das ist immer ein bisschen Auf und Ab, aber eigentlich haben wir das Versprechen von der Pünktlichkeit über alles doch sehr gut.
Und im Moment hast du das Gefühl, das ist noch gut. Sind wir noch so gut wie damals? Ich glaube nicht, oder?
Du, hörst, das ist alles sehr zufällig. Also gestern bin ich auf Liestu gefahren, hatte 10 Minuten Verspätung, weil vorher eine Zugbremse hat. Heute bin ich jetzt auf Zürich, das war absolut perfekt. Am Ende habe ich schon den 7. Zug genommen, auf Basel.
Das ist also reiner Zufall. Ja, dann, wie hat der Pendolino gehabt? Ich weiß nicht, hast du den noch gepostet gehabt, der nie richtig funktioniert hat?
Pendolino? Pendolino haben wir gar nicht gepostet. Der hat ja der FS gehört. Wir hatten eine Tochterunternehmung, die da drin war. Ja, das war ein miserabler Zug, ist völlig klar. Mhm. Also man geht immer durch die schwierige Phase durch. Das ist ja erwähnt, die Strompanne und so weiter. Was allerdings, oder, jede von diesen schwierigen Phasen bringt nachher auch wieder enorm viele Erkenntnisse, die man kann lernen kann.
Aber gleich, es sind ja teure Fehlentscheidungen. Zum Beispiel bei der Bombardier, ein Doppelstockwagen und so, oder jahrelang.
Den musst du nicht mit mir diskutieren.
Ich weiss schon, aber kannst du darüber etwas sagen? Was ist dort schiefgelaufen?
Nein, kann ich nicht beurteilen. Ich war nicht dabei gewesen. Zum Glück, ich bin ja immer noch bei der Bahn in Österreich. Wir haben wunderbares Rollmaterial vom Stadler hier. Haben wir die dritte Serie jetzt, wo jetzt gerade 15 Züge, brandneu, die jetzt im Einrollen sind, homologiert sind, und ab dem Fahrtbahnwechsel sind die im Einsatz. Das sind wunderbare Züge.
Jawohl, und die chinesischen Wagen, die du bestellt hast, und Lokomotiven, was ist mit denen? Erste in Mitteleuropa?
Ja, wir haben nur 4 chinesische Züge gemietet, ohne jedes Risiko. Die werden allerdings frühestens ab 2023 einsetzbar sein. Und wir sind sehr gespannt, was wir mit diesen Zügen, ob sie sie überhaupt homologieren können. Sie müssen jetzt noch sie anpassen, das europäische Sicherheitssystem, und wie gut die Züge sind.
Aber ist das nicht ein bisschen speziell? Jetzt China, das ist ein ganz spezielles Land. Die wollen die Welt erobern, eben mit der ganzen Seidenstrasse, imperialistischen Strategie, die sie haben, die da ihre Probleme haben in Hongkong, was man erlebt hat mit den Uiguren. Und da kommt der Bene Weibel aus Solothurn und macht diese Türen in Westeuropa auf.
Es ist etwas anders. Also wir sind eine private Bahn in Österreich.
Ja.
Es sind 2 ganz grosse Investoren drin. Wir haben 0 Franken Subvention. Und wenn nachher natürlich die Möglichkeit ist, Rollmaterial zu beschaffen, das 30% billiger ist als andere auf dem Markt ist, dann überlegst du eben nicht zweimal. Aber schlussendlich haben wir dank dieser Offerte haben wir jetzt die Stadterzeuge können posten, die, wie gesagt, hervorragend sind. Natürlich auch teurer, aber sie sind billiger als sie ursprünglich gewesen wären. Und jetzt, wie gesagt, vier Züge mieten, das ist also noch nicht der Durchbruch in Europa.
Aber gleich, wenn sie kommen, dann sind sie da, dann weiss man das. Und eben 30% billiger ist hier eindrücklich. Aber man weiss ja, dort ist der Staat dahinter, tut das subventionieren und tut damit die private europäische Konkurrenz kaputt machen. Und irgendwann ist dann einfach das Ende Feuer. Und du bist eben der Erste, ich weiss sogar, Aktionär bei euch, bei dieser Westbahn, wo du bist, in Österreich am Anfang gesagt, nein, wir nehmen Chinesen nicht. Das waren vor allem Franzosen, die sich dagegen gestellt haben, die bei euch Aktionär sind. Aber am Schluss haben sie es dann gleich gemacht. Und da freue ich mich, ob das nicht kurzfristiges Denken ist.
Wenn man nach diesen Kriterien würde verzichten auf Produkte, die Bestandteile oder irgendwas von China haben, dann könntest du also bei uns den Laden zutun. Du weißt ja selber, wie viel das da aus China reinkommt, jeden Tag. Oder? Also von dort her muss ich sagen, gerade weil die Rollmaterialindustrie, die europäische, also in einem zum Teil lamentablen Zustand war und vielleicht auch noch ist, mit Ausnahme, ich muss noch wieder sagen, von Stadler. Stadler ist wirklich hervorragend, aber ich meine, Alstom, Bombardier, ich will jetzt nichts sagen über den Zug, oder? Aber der spricht für sich selber. Siemens hat auch Probleme. Also in dem Sinn muss ich sagen, bin ich der Meinung, dass die Konkurrenz gerade der europäischen Rohmaterialindustrie wahrscheinlich gut tut.
Aber hast du nicht das Gefühl, ernsthaft, jetzt politisch, du bist ein politischer Mensch, bist mal ein Linker gewesen, und dann bist du ein bisschen weniger links gewesen, dass es heikel ist, wenn Chinesen mit staatlicher Unterstützung einfach ganze Industrien im Westen übernehmen und uns einfach platt machen. Und gleichzeitig, eben, man schaut weg politisch, Uiguren, Konzentrationslager, Hongkong etc., Regime, wo die Leute Menschenrechte nicht beachtet werden. Und wir sagen einfach, okay, es ist günstiger, dann nehmen wir sie. Und irgendwann sind wir einfach weg.
Gut, also das ist jetzt fast wie ich habe ein Sundhölzchen anzündet vom Mani Matter, oder? Also genau. Mit den vier Zügen, die wir mieten. Die haben
ein Sundhölzchen anzündet.
Und jetzt geht die ganze europäische und Weltmacht geht kaputt vor den Chinesen. Das ist doch ein Szenario, wo jenseits von gut und böse ist. Weil ich bin sicher, dass gerade jetzt, da haben wir übrigens jetzt so ein Signal, also Alstom, jetzt Bombardier, die denken jetzt schon an, die sagen jetzt, was müssen wir machen, damit wir konkurrenzfähig sind. Das ist doch, so spielt doch die Wirtschaft.
Gut, aber eben Chinesen haben ganz andere Möglichkeiten zu rechnen, so wie ihr eben auch als Privatunternehmer. Du bist seit 2009 dort dabei. Warum bist du jetzt eigentlich dort angegangen? Weil du hast offenbar die Hoffnung gehabt, dass es eine Liberalisierung gibt in der EU, dass es eben private Eisenbahnunternehmen kann geben kann. Und die haben da die Westbahn in Österreich gemacht mit einer, glaube ich, kleinen Strecke, die man da... Welches ist die erste?
Wie eine kleine Strecke. Wie in Salzburg ist also nicht eine kleine Strecke, gut, sondern das ist im Kern vom österreichischen Bahnsystems.
Aber wir haben ganz andere Pläne gehabt. Wir haben natürlich viel grösser, weil wir nach Budapest, nach Prag, nach München und nach Zürich haben wir gehen und bis jetzt sind wir da noch blockiert worden, oder? Richtig?
Nein. Also wir sind nie so anspruchsvoll gewesen. Budapest war ein Thema gewesen. Zürich war eigentlich kaum mehr ein Thema gewesen.
Aber ist jetzt eins
München? Worden? München? Nein, das ist eine Zeitungsende gewesen. München ist ein Thema. Wir wollen ab dem Fahrplanwechsel auf München fahren. Was auch logisch ist, eigentlich wenn man schon in Salzburg ist. Wir diskutieren mit Vorarlberg über Bregenz, weil Bregenz wäre die schnellste Verbindung. Schneller als durch den Arlberg, aber das können wir nur machen, wenn wir dort vom Land unterstützt werden.
Aber also werden wir unterstützt? Also bis jetzt haben wir nur Hinderschi gemacht, haben nur immer einen Verlust angehäuft.
Nicht ganz immer, wir haben ein Jahr gehabt, wenig, das ist klar, aber wir haben höhere Verluste
angehäuft. Aber was ist dann irgendwie die Upside? Was erhofft ihr euch, was bringt das dieser Firma, was bringt das am Land, was bringt das am Konsument?
Im Land hat es... Also was dem Land bringt, ist natürlich eine andere Frage. Also du hast mich gefragt, warum gehe ich dorthin? Weil ich gefragt worden bin.
Oder ja, weil du einfach ein aktiver Mensch bist.
Ich bleibe im Sektor und vor allem bin ich im Nachhinein natürlich unglaublich froh, dass ich das gemacht habe, weil ich kenne jetzt auch diese Seite, und zwar à fond. Oder? Von einer Bahn in einem liberalisierten Markt, der im extremen Kampf mit Platzhirsch ist, wo gerade in Österreich natürlich jede Unterstützung hat, über verdeckte Subventionen, alles.
Die ÖBB.
ÖBB. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum eigentlich hat der österreichische Staat das Gesetz so aufgetan, dass das möglich ist? Weil in der Schweiz ist das gar nicht möglich.
Eben.
Und in meiner Interpretation gibt es nur eine Antwort. Das ist, weil man die ÖBB wollte pushen, weil die ÖBB zu dieser Zeit, Ende Nullerjahr, ein miserables Image hatte. Hat dort die Westbahn hat sich enorm verbessert. Das ist heute eine andere Bahn. Aber nur so zu sagen, was passiert ist. Etwa 3 Tage bevor wir auf die Schiene sind, am 11. Dezember 2011, also jetzt vor 10 Jahren, hat ÖBB 1,5 Millionen Tickets zu 9 Euro auf den Markt geschossen. Oder?
Und hat damit
hat uns natürlich gerade, also wir haben ein Budget gehabt, einen Worst Case von 36 Millionen Umsatz in diesem Jahr, wir haben gerade 26 gemacht. Oder? Mhm. Wir müssen einfach billiger sein. Oder?
Gut, also, da bist du also auf der anderen Seite gewesen, hast gesehen, eben ein Monopolist, wie er sich verhalten kann. Einer, der du jahrelang auch gewesen bist, hast dann das Gefühl gehabt, hallo, wenn ich Konkurrenz gehabt hätte in der Schweiz, wie der Österreicher jetzt eine haben, dann würde die SBB besser sein in der Schweiz und günstiger sein?
Nein, ganz sicher nicht.
Wieso nicht?
Weil die SBB ein völlig anderes Konzept hat, schon seit eh und je. Und nicht nur die SBB, alle Transportunternehmen. Wir haben sogenannte Privatbahnen, aber die sind alle im System. Also wir haben eine nationale Fahrbahn, also die Produktionsbahn ist national fixiert. Wir haben ein nationales Tarifsystem. Wenn man bei uns das machen würde, was wir gemacht haben, wir haben bei der Westbahn ein eigenes Tarifsystem gehabt, das der ÖBB am Schalter nicht hast dürfen, Ticket kaufen.
Oder? Aber gleich, also, sind dann auch natürlich eben in Konkurrenz gewesen, haben dann auch noch gemerkt, es sind auch andere Bahnen gekommen, noch von Osten nach Wien und so, glaube von Prag, noch viel billiger und so. Die haben die Preise runterreissen, oder?
Ja, aber der Witz war ja, dass zwischen Wien und Salzburg, das ist die Rennstrecke, oder? Der Marktanteil von der Bahn war erschreckend schwach gewesen. Während dann wir zwischen Bern und Zürich, von Aglo zu Aglo, haben wir über 90% Marktanteil. Also wir haben ein hervorragendes Angebot, weil kein vernünftiger Mensch noch in die Stadt Zürich von Bern aus und umgekehrt mit dem Auto
kommt. Aber es kostet einfach grausig viel. Also ich bin letztes Mal gefahren, ich habe jetzt gerade, mein Halbtags ist abgelaufen, Bern, Zürich, Retour, erste Klasse, glaube ich, 170 Stutz. Also Entschuldigung. Also,
ja, das ist genau richtig. Oder? Wir haben eben schon seit E&E Frequent Traveler Ansätze. Also man tut doch dein Halbtags erneuern. Und du müsstest sowieso so ein GAH.
Ja, nicht so viel.
Aber das ist Convenience. Das
ist auch viel zu teuer. Das GAH, haben Sie gesagt, das Schweizer GAH ist viel teurer. Das müsste etwa ein Drittel so teuer sein, oder?
Ja, aber jetzt tut die NZZ und Avenir Schweiz der Schweizer vorgeworfen, es ist viel zu billig. Nein, halt, das GAH kostet 2 Klasse 3.860 Franken. Das ist ein stolzer Preis. Jetzt wird in Österreich ein Klimaticket eingeführt, ab im Oktober. Das kostet 1'000 Euro auf dem ganzen Netz, oder? Nur so zum Vergleich.
Eben, also ist viel günstiger.
Ist viel günstiger, ja.
Also, und du jetzt, fühlst dich jetzt eigentlich als Privatunternehmer, also als Chef oder Mitchef dort von einem privaten Zugunternehmen in Österreich, mehr in deinem Element als vorher bei der SBB, wo ein Monopolunternehmen da geführt hast?
Nein, das kannst du nicht vergleichen, oder? Als SBB-Chef. Da bist du, hast du selber gesagt, Teil von einer nationalen Institution. Und da bist du SBB, da bist du Tag und Nacht bist du SBB, am Wochenende bist du SBB, immer. Und das ist heute, abgesehen davon bin ich ja nicht mehr operativ. Ich bin Präsident vom Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat weniger Kompetenz als Verwaltungsrat in der Schweiz. Oder? Also man darf die Funktion jetzt auch nicht
übersehen. Aber gleich, sie haben dich ja gebraucht als Aushängeschild, oder? Und einen, der aus der Schweiz kommt, der Seriosität muss signalisieren.
Aber, weil wir so ein gutes Bahnsystem haben hier in der Schweiz. Das war der Grund, natürlich. Und darum komme ich jetzt auch durch die Interviewanfragen über von Deutschland. Ja, was muss jetzt die ÖBB machen, dass sie so gut wird mit der SBB?
Aber ist es dann denkbar, rein rechtlich, dass jetzt die Westbahn auch wie nach Zürich irgendwie den Betrieb aufnehmen kann?
Nein, weil es rechtlich den sogenannten Open Access, den Zugang aufs Netz nicht gibt.
In der Schweiz nicht, aber nach Deutschland können sie es machen.
Deutschland können wir es machen. Ich muss auch noch sagen, es macht auch wirtschaftlich gar keinen Sinn. Weil nachher noch von Bregenz auf Zürich zu fahren, so, dann sind die Zugumläufe, alles ist wieder anders. Also Bregenz wäre interessant für uns, aber nur, wenn dort das Land uns würde unterstützen mit einer Abgeltung. Sonst macht es keinen Sinn.
Okay, und wenn wir mal richtig Gewinn machen bei Westbahn?
Ich hoffe es für die Investoren sehr, dass die Gewinn haben. Also, die sind, ich bin froh, dass sie A, ziemlich begütert und B, sind sie außerordentlich sportlich, weil sie eben in diesem Kampf sich nicht kaputt machen wollen. Also von dort her ist das
inklusive der chinesischen Lokomotive.
Nicht Lokinnen. Vier Triebzüge von China noch einmal mieten, ohne jedes Risiko.
Also nochmal, die europäische Eisenbahnindustrie scheint alles zu unternehmen, um die Chinesen aus Europa fernzuhalten, hast du mal gesagt. Und ihr durchbrechen das.
Wir haben jetzt natürlich ganz einen kleinen Schritt aufgetan.
Was sagt eigentlich unser gemeinsamer Freund Peter Spuhler zu dem?
Über das habe ich jetzt nie mit ihm geredet. Aber ich glaube, er ist extrem froh, dass er dank der Westbahn jetzt mit dem, also der Typen bezeichnet, der KISS 3, also wir haben den ersten Typ gekauft, dann den zweiten Typ und jetzt den dritten.
Und haben alle wieder verkauft, die Deutsche Bahn?
Eins und zwei haben wir verkauft. Dank dem sind wir auch in einer sehr guten Liquiditätssituation, was uns geholfen hat über die ganze Corona hinweg. Und jetzt haben wir den KISS 3. Und den KISS 3 bin ich überzeugt, das ist jetzt ein gutes Zukunftsprojekt. Genau das, was man braucht in Europa. Weil Hochgeschwindigkeitsverkehr wird nicht mehr sehr viel gehen. Aber ein Zug, der diese Charakteristik hat, sehr laufruhig, druckertüchtig, 200 Fahrt. Also, da würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich ist er dann überall gleich glücklich über die Westbahn.
Naja, wollen wir mal schauen, was er dazu sagen wird. Also machen wir zwischen der Musik. Was ist der nächste Titel?
«Et j'entends siffler le train» von Hugues Aufray.
Wieder mit dem Zug natürlich, ist ja klar.
Le cœur de te revoir, mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule. Sur le quai, dans la cohue, des au revoir. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli.
J'entends siffler le train, also dass ich das auch mal gut gefunden habe. Wir haben ihm zwar immer gesagt, j'entends pisser le chien. Also gut, wir haben bei uns den Bene Weibel. Sag mal, die Nachfolger ist dann Andreas Meyer geworden. Ist das deine Idee gewesen?
Nein, ich habe mich natürlich, wie sich's gehört, völlig aus dem Nachfolgerprozess rausgezogen.
Ich habe dich das sicher gefragt.
Nein.
Der Moritz ist sicher zu dir gekommen und gesagt, wen würdest du mir empfehlen?
Nein, ich bin dort und bewusst, ich habe mich völlig daraus gehalten. Und der Moritz hat
hast du den kennt, den Andreas Weyer?
Ich habe ihn kennt, weil ich habe einst ein Referat in einem Konzerntreffen in Berlin von der DB. Und da ist jetzt so, Mirko hat sich vorgestellt, ist dann bei der Energie gewesen, bei der DB. Und wir haben einander immer auf Weihnachten ein Kärtchen geschickt, aber also kennt. Also, eben so habe ich ihn gekannt.
Aber eine Note, im Nachhinein würdest du gerne auf einer Skala von 1 bis 6, was würdest du mir so geben?
Also du weißt selber, dass es eine Todsünde ist, wenn man seinen Vorgänger würde benoten würde.
Nein, die Nachfolger.
Mein Vorgänger. Mein Nachfolger. Ja, ja,
Nachfolger. Also, dann begann doch mal eine Todsünde. Das wäre doch nicht so schlimm.
Nein, das mache ich
nicht. Gut, also, es wäre keine gute Note. Er hat eine Kiste verdient, eine Million. Er hat immer gesagt, alle, die sagen, ich soll weniger verdienen. Das ist unerhört. Wie viel hast denn du verdient?
Ja, gut. Am Anfang habe ich so knapp unter 400.000, 380.000. Ich bin auch Überklasse 1, weiss der Teufel was. Und dann haben wir einen neuen Verwaltungsrat gehabt, nach der Bahnreform, und der hat ja auch sofort ein Gutachten machen, international, und festgestellt, dass wir heillos unterbezahlt sind. Und dann habe ich ja eine von den aufregendsten Wochen gehabt in meinem Leben, das war 2001, weil man hat meinen Lohn so quasi verdoppelt.
Nein.
Und ich habe dann...
Das ist ein Riesenschock, wie hast du das überleben können?
Ja, indem ich nachher das einzige Mal in meinem Leben über einen Lohn verhandelt habe, mit dem Verwaltungsrat, der gesagt hat, den Lohn reduzieren. Und am Schluss hat der Verwaltungsrat den Lohn um 120.000 Franken reduziert. Am Sonntag war die Nachricht in der Sonntagszeitung. Und am Freitag darauf im Verwaltungsrat hat der Lohn wieder reduziert. Und nachher war wieder Kille im Dorf.
Aber findest du das okay, dass jetzt eben der Chef von einem Monopolunternehmen, der keine echte Konkurrenz hat, der sich nicht dem muss stellen wie eben deine Leute bei dieser Westbahn der Konkurrenz, eine Kiste verdient? Und wenn man das ein bisschen moniert, sagt, das finde ich unerhört und das geht gegen meine Integrität. Also das hat ja nicht so unglaublich für grosse Stimmung gesorgt, so wie er sich da verhalten hat.
Gut, ich möchte einfach eins sagen, die mangelnde Konkurrenz ist jetzt da ein ganz schlechtes Argument.
Wieso?
Weil entscheidend ist, die Aufgabe tagtäglich, 24 Stunden am Tag, 7 Tage, ohne jeden Unterbruch, eben diesen Level von Zuverlässigkeit zu bringen, das ist eine ganz, ganz gewaltige Aufgabe in einem so einem komplexen System.
Aber das macht er nicht alleine?
Nein, natürlich, das macht das ganze Team.
Eben.
Und die Frage, das habe ich also gelernt mittlerweile, oder? Also über Managementgehälter kannst du vernünftig nie diskutieren. Als ich eurer Chef, also eurer Delegierten wurde, habe ich mit dem Samuel Schmidt eben das alles besprochen. Und am Schluss ist noch der Vertrag gekommen. Und dann ist es noch darum gegangen, wie viel bekomme ich jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich will haben, das, was der Franz Steinegger hatte, für die Expo minus 10%.
Mhm.
Oder, um ja nicht, aber der Blick hat mich gleich nachher erst auf der Frontpage verhauen wegen dem. Oder?
Gut, also aber Andreas Meyer ist also auch dran gekommen und hat keinen so einen glücklichen Abgang gehabt. Du hast eher einen glücklichen Abgang gehabt. Also man kann sagen, die Ära Meier, die ist also durch einige Turbulenzen geprägt, oder? Dort hat also die SBB eben gerade durch die Züge, die nicht gekommen sind und so weiter und so fort, dann auch Dreck in den Zügen und also viele negative News. Und dann ist er plötzlich einfach mal weg gewesen. Und ich habe ihn ein bisschen erlebt, ziemlich als, was soll ich sagen, nicht nur als einer, der viel schafft, das hat er sicher gemacht, aber auch als ziemlich arrogant. Im Gegensatz zu dir, muss ich sagen.
Ja gut, noch einmal, also mein Nachfolger, jetzt habe ich wahrscheinlich mir zwischen vorgegeben, also mein Nachfolger, also das steht mir absolut fern, ihn da irgendwo zu qualifizieren. Es muss jeder selber schauen, wenn er so eine Aufgabe macht. Einfach eins möchte ich schon noch korrigieren, also die ersten sechs Jahre, 93 bis 98, das ist unglaublich, was dann alles passiert ist. Oder? Nach dem Jahr 94 mit dem Unfall haben wir im Jahr darauf 496,5 Millionen Franken Defizit gehabt.
Ja, die verrückteste, das ist aber nicht so gut.
Ja, die verrückteste Idee in meinem Leben, nämlich die Löhne zu kürzen. Am Schluss hat es der Bund, wir haben es nicht einmal selber können, es waren alles Beamte. Ich bin dann im ganzen Land, an 17 Orten, habe ich mit den Eisenbahnern, mit Tausenden diskutiert, gesagt, warum. Oder? Weil ich wusste, es kommt eine Bahnreform im Parlament. Wir haben es gemacht, der Bundesrat hat es genehmigt. Es hat eine Urabstimmung gegeben über einen Streik. Sie haben das Quorum nicht erreicht. Meine, das ist ein Joker, der einmal ziehst im Jahr. Und das Jahr darauf, im 98, gibt es das Parlament. Und zwar beide Kammern. Einstimmig Bahnreform genehmigt, da hat es 13 Milliarden Schulden erlassen und hat sie sogar noch gegeneinander vom Bundesrat Pensionskasse ausfinanziert. Und das ist also die sechs Jahre, das ist von einer unglaublichen Intensität gewesen.
Aber hast denn du als SPler, hast du es leichter gehabt bei der Gewerkschaft, wo gerade bei der SBB natürlich sehr stark sind?
Ich weiss es nicht. Ich glaube, ich habe es leicht gehabt, weil ich eben extrem viel draussen war. Und zwar systematisch, ja, jedes Jahr die sogenannten Flächengespräche, habe ich wirklich im ganzen Land, von Basel auf Bellinzona, von Sargans auf Genf, habe ich in offenen Veranstaltungen habe ich mit denen diskutiert. Die Gewerkschaftssituation war speziell, weil mein Gegenüber war ein grosser Mann gewesen. Der Ernst Leuenberger, genannt Taschi.
Auch Solothurn.
Solothurn, wir sind zusammen in der gleichen Klasse, zusammen die Matur gemacht. Was natürlich die Medien unglaublich spannend gefunden haben. Wir sind also in der Arena x-mal gegeneinander, haben wir hier gekämpft. Aber er hat das ganz grosse Verdienst, dass wir das gemacht haben. Weil ich muss sagen, ich hatte dort nur eine Seite, das war die SBB in eine gute Zukunft zu führen. Weil wenn wir weitergemacht hätten, so wie der Zustand ist, 1993, dann gäbe es die SBB nicht mehr in dieser Form.
Meinst du? Wirklich? Aber dann haben wir den Fahrplanwechsel gemacht 2000, der ja revolutionär war, oder? Glaube ich, ein Taktfahrplan.
Ja, natürlich.
Und das ist, glaube ich, die ganz grosse Hauruck. Also nicht Hauruck-Übung, das ist wahrscheinlich von langer Hand ist das geplant worden, natürlich.
Das hat uns eigentlich gerettet. Da wollen wir immer eine Perspektive in dieser schwierigen Zeit. Und übrigens, das hat ja das Volk genehmigt, mit 57% Ja am 6. Dezember 1987. Oder? Und wir haben nachher lang haben wir an dem gearbeitet. Und ich muss sagen, die letzten zwei Jahre vor dem Fahrbahnwechsel, am 12. Dezember 2004, das sind die schönsten Jahre, die ich erlebt habe bei der SBB. Da ist alles nur auf den Moment ist fokussiert gewesen.
Und hat es funktioniert.
Und ich habe dort in den Medien das ganze Jahr immer gesagt, los, das geht nicht ohne Friktionen. Weil ich bin überzeugt war, weil man kann ja nichts einüben. Oder? Und am Morgen, am 3 dort ist alles anders gewesen. 13% mehr Züge, die Neubaustrecke neu. Und es hat einfach funktioniert. Und am Ende hat also Times in London hat die Headline gehabt, Swiss Railway functions like a clockwork. Und da sind wir, glaube ich, zu Recht stolz. Das ist unglaubliche Arbeit gewesen. Und da haben wirklich alle zusammen Eisenbahner haben da dabei beitreten.
Also, und die SBB hat sich immer müssen erneuern, unter anderem auch also als Beispiel Nachtzüge dann machen. Bist am Anfang dafür gewesen, jetzt bist du nicht mehr dafür, oder?
Ja, ich bin nicht nur dafür gewesen, ich bin der Initiator gewesen von einem völlig neuen Nachtzugkonzept mit völlig neuem Rollmaterial, die sogenannte City Nightlight. Zusammen mit, allein hätten wir es nicht können machen, mit der ÖBB und der DB. Und das hat
also
funktioniert.
Der Österreicher und der Deutsche.
Ja, und der Deutsche. Und wir haben einen Businessplan gehabt, natürlich. Und der war basiert auf den Flugpreisen von dem. Das war Ende 80er Jahre. Gewesen. Und Brüssel hat der Flug 1300 Franken gekostet. Da hat es kaum einen Flug gegeben, der nicht vierstellig war. Und dann kommen die Ryanair und die EasyJet. Und die Flugpreise sind komplett zusammengefallen. Und von dem Moment an hat das Angebot natürlich nur noch Verlust eingefahren. Und die ersten, die raus sind, sendigerweise, waren die Österreicher. Gewesen.
Also heute sind die. Bist du dagegen? Gegen Nachtzüge? Das rechnet sich nicht.
Ich bin nicht dagegen gegen Nachtzüge. Ich bin dagegen gegen Nachtzüge, so wie sie jetzt gefahren werden. Dass mit 400 Tonnen 300 Leute rumfahren, die 120 liegen davon. Das ist einfach ökologisch.
Ja, was müssen wir denn anders machen? Wir sind alle da, oder was?
Nein, ein Zug, wo viel, viel mehr Leute drin können sein.
Also, aber in der Nacht wollen wir ja liegen, oder? Das ist ja... In der Nacht, wo wir nicht sitzen.
Flixtrain führt jetzt Nachtzüge in Deutschland mit grossem Erfolg mit 1000 Sitzplätzen. Mhm. Aber man muss zumindest muss man so können, man bringt mehr rein, oder mit geschickten Sitzen, die man umstellen kann. Und dann muss man den Zug für den Tagesbetrieb können umstellen. Weil der Nachtzug steht den ganzen Tag auf irgendwo.
Eben, aber wie kann man den denn umstellen? Also man kann ja nicht einfach die Sitze rausnehmen.
Ich habe eine Typenskizze gesehen, die das bringen würde. Mhm. Dummerweise. Weißt du, wer die gemacht hat?
Chinesen,
genau. Das ja, stimmt. Aber, ja. Weißt, aber da zeigst du auch dran.
Gut.
Keine europäische Rohmaterial.
Aber die brauchen doch das gar nicht. Die fahren ja 4 Stunden von Peking nach Shanghai mit 400 Stundenkilometer.
Ja, vom Ort dort, aber die längen Beziehungen, also jedenfalls haben die uns ein Skizze unterbreitet, das genau ja, das gut. bringt. Wesentlich mehr Sitz- und Liegeplätze und umstellbar für den Tagesbetrieb.
Gut, aber die Nachtzüge sind ja auch ein Symbol von der Klimabewegung. Mit dem hättet ihr doch können jetzt punkten können, dass die sagen, oder, Flugscham etc., das ist doch eine neue Chance für die Nachtzüge.
Ich bin ein absoluter Gegner von Symbolpolitik.
Ja?
Die Politik muss effektiv sein, sie muss effizient sein. Und eine Symbolpolitik, übrigens hat die deutsche Regierung zum Beispiel klar gesagt, jawohl, Nachtzüge, Bedingung ist, die müssen eigenwirtschaftlich sein. Ja, und was ist jetzt bei uns? Sofort verlangt man Subventionen. Und vom Moment an, wo ich Subvention verlange, oder im Thema Klimawandel, dann muss ich mich dann schon fragen, ob ich diese Millionen nicht effizienter einsetzen könnte, um CO2 zu sparen.
Aber wie denn? Aber du bist ja unter anderem jetzt auch beim Güterverkehr eher für die Strassen und nicht mehr für die Schiene. Das ist ja genau, wird alles auf den Kopf gestellt, wo der Bundesrat Leuenberg, der 15 Jahre lang das Departement gehabt hat, wollte machen, oder?
Ich bin für klare Verhältnisse. Und klare Verhältnisse, das habe ich ja ausführlich beleidigt in diesem Buch, ist klar, dass die Schiene ist sehr, sehr stark und ist die Zukunft im gebündelten Verkehr.
Bündelter
Verkehr ist dort, wo du grosse Massen zusammenfasst. Ja. Und darum, du hast China erwähnt. China hat 1980 an 50.000 Kilometer Schiene gehabt. Heute sind es 131.000. Also ein Land basiert auf der Schiene. Japan basiert auf der Schiene. Weil nur mit dem die grossen Ströme kannst bewältigen. Und darum hat Schiene eine grosse Zukunft. Aber nur dort, was Sinn macht. Und das ist klar, also ich habe ausdrücklich gesagt, im langläufigen Güterverkehr, Alpentransit zum Beispiel, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Also wir haben heute 71% von der Last, die durch die Schweiz fährt, durch die Alpen, ist auf der Schiene. In Österreich ist es 25%, in Frankreich 15%. Also das ist ein Riesenerfolg. Ganz Zeug, das ist gut. Also Güterverkehr hat eine einfache Formel. Die Bahn ist dann gut, wenn man Masse hat und Distanz hat.
Und den Rest muss man mit Lastwagen machen?
Ja.
Du redest von Wasserstofflastwagen, oder? Dass die das können bringen können, Elon Musk sagt, Wasserstoff, vergessen das, das ist ein Unsinn. Gut, man muss es machen mit Elektro.
Ja, okay, was der kommt, ist mir eigentlich völlig egal. Ist dann einfach fest, dass es eine grosse Tendenz gibt zum Wasserstofftrag, bei den grossen Gewichten. Und eben, also ich habe das auch gesagt, also die Zukunft ist doch, dass wir haben eine riesige Kapazität in der Nacht auf den Autobahnen. Und wenn die Lastwagen super fahren, das heisst nur noch Rollgeräusche, dann ist der Lärm kein Thema mehr. Und dann kommen die hier mit der elektronischen Deichsel im Verbund, kann ich da 6 Lastenzüge, wo vorher vorne drin sitzt noch ein Chauffeur, kann ich da durchs Land fahren.
Und das meinst du, das kommt also eben auch sogar führungslose Lasten?
Nicht führungslose, im Vorderen sitzt jemand, aber hinten dran sind die gekoppelt. Heute mit Sensoren absolut kein Problem
mehr. Okay. Also das meinst du, das werden wir relativ bald erleben, und zwar im grösseren Stil, oder ist das auch so ein bisschen ein Skizze von den Chinesen?
Nein, ich habe mehr um das Problem gekümmert. Nein, das hat mit den Chinesen übrigens nichts geschlossen. Ich habe mich um das Problem gekümmert, wie bringen wir eigentlich die Mobilitätswende her. Und das ist der Schlüssel, es gibt 2 Schlüssel, für, wenn wir die Zielsetzung, die wir unterschrieben haben, im Pariser Klimaabkommen, wenn wir das einhalten wollen, wo übrigens steht, with the highest possible ambitions, oder? Dann müssen wir eine erfolgreiche Energiestrategie haben. Und wir müssen eine erfolgreiche Mobilitätsstrategie haben. Mhm. Mobilität ist der einzige Sektor, der seit 1990 nicht einmal abgenommen hat. Das Ziel wäre seit 20% abnehmen, hat sogar noch zugenommen.
Eben, du schreibst ja eben, Mobilitätsmenschen. Wir sind ja Mobilitätsmenschen.
Darum ist die Frage, wie organisieren wir Mobilität in der Zukunft, dass wir Mobilität als elementares Element von der Freiheit können erhalten und trotzdem eben die Anforderungen an der Klimaneutralität erfüllen. Mhm.
Was fährst du für ein Auto?
Wenn ich ein Auto fahre, sehr selten, ist es ein Peugeot 308 Hybrid.
Hybrid? Bist du so ein bisschen halbe?
Ja, halbe, ja, natürlich.
Gut, okay, immerhin. Das ist auch, aber du sagst das eben aus, bewusst aus ökologischen Gründen.
Ja klar, habe ich dort einen Hybrid, muss wirklich sagen, ich bin selber Hybrid, oder? Ich bin Hardcore-Velofahrer, ich mache 10'000 Schritte am Tag, ich brauche den öffentlichen Verkehr natürlich sehr intensiv und ich fahre ein Auto, ich habe schon immer ein Auto gebraucht, wenn ich zu Berg bin, das ist ja so.
Genau.
Ich versuche einfach, sie gescheit zu brauchen. Oder?
Also, wir reden da mit dem Bene Weber, wenn noch etwas über seine Person am Schluss auch nochmal einbringen, nicht nur über den Verkehr reden. Was haben wir für einen Musiktitel als zweitletzten?
Railroad Man von Beals.
Nein, lass wirklich nichts aus. der Bene Weibel, der gesagt hat, ja, als SBB-Chef schafft man also wirklich 24-7, oder? Dabei bist du immer auf die Berge gegangen, Velofahren, wandern etc. Wie geht das zusammen? Das ist ein bisschen Fiktion, oder?
Nein, ich habe nicht gesagt, man schafft 24 Stunden. Man hat gesagt, man ist SBB-Chef 24 Stunden.
Ja, ich glaube, ich bin ein Radio-Chef 24 Stunden.
Nein, nur ein kleines Beispiel. Ich bin in einer relativ steilen Dolomitenwand zusammen mit ihrer Frau.
Der Verena.
Der kommt das Telefon. Ich komme auf den Standplatz. Ist schon eine deutsche Gesellschaft da, gesagt, hört, ich tue nachsichern, nehme das Telefon, ist unser Rollmaterialchef, es sei eine Achse an einem neuen Neigenzug gebrochen. Wir mussten dort entscheiden, sur place, ob wir den Zug aus dem Verkehr ziehen oder nicht. Wir haben ihn rausgezogen. Oder das ist einfach ein Beispiel, man hat mich nie gestört, aber wenn es wichtig ist...
Habe ich alles auch erlebt. In der Zeit von Pizza Gruppieren, wenn das Ende ausgestiegen ist und ich bin irgendwo unterwegs war. Oder grausam. Man ist immer auf dem Kiwi-Wiv und jedes Mal, wenn das Telefon läutet, hat man das Gefühl, es ist wieder etwas passiert.
Das ist es. Ich bin von einer internationalen Veranstaltung zurückgekommen, von Lissabon, komme an im Flughafen, glaube Genf, ist schon jemand dort, der gewartet hat auf mich, mit einem Zettel. Er sagt, jetzt ist auch im Jahr 94, jetzt ist ein Schulbus, wo man um einen bewachten Bahnübergang beim Bayern ist kollidiert und es ist ein Mädchen gestorben dabei. Ich habe am anderen Tag, es war Freitag, am anderen Tag wollte ich den Jungfrau-Marathon machen und habe ihn natürlich nicht gemacht, oder? Das meine ich. Oder? Du bist nie sicher, was passiert. Du musst mit allem rechnen. Ich weiss noch, das letzte Jahr 2006, ich habe so gehofft, dass jetzt nicht nur eins die grosse Sauce kommt.
Na gut, also deine sportlichen Ambitionen, die hast du gehabt. Und jetzt hast du, glaube ich, ein bisschen Pech gehabt mit deinen Operationen an der Hüfte. Du musst das nochmal machen. Du musst auch zurückbuchstabieren. Erlebe ich auch. Man muss sich neue Ziele setzen. Wie gehst du mit dem um?
Ja, das habe ich schon lange gemacht. Ich habe mir mein Restabenteuer zusammen mit meiner Frau tun wir jetzt mit Velofern-Touren aufrechterhalten. Also wir sind vor 10 Jahren, also noch nicht lange her, sind wir von Istanbul auf Bern gefahren mit dem Velo.
Das ist ziemlich weit.
37 Tage gefahren, 4 Ruhetage.
Wow.
Das sind 3000 Kilometer. Vor 2 Jahren sind wir aus Kagen gefahren, also das oberste Oben in Dänemark. Das sind auch 1800 Kilometer. Und das ist etwas Grossartiges. Eben, man hat jeden Tag, wenn du ankommst und unter einem Baum sitzt und dein Weizenbier trinkst, ist absolut ein Glücksgefühl. Und nachher fällt schon die leichte Unruhe an.
Aber ein guter Freund von mir, ganz einen schweren Velounfall gehabt. Ich hatte auch schon einen schweren Velounfall gehabt. Ein Hund, der vorne angerannt ist. Und ich reflexartig beide Bremsen, mache Salto, Fürschi und so weiter. Nie einen richtigen Velounfall gehabt. Es ist einfach genauso gefährlich, das Velofahren. Weil du bist völlig ungeschützt.
Gut, ich war vorher ein Kletterer. Und ich hatte wirklich mindestens 10 Mal einen absoluten Schutzengel. Mein erster Flug, den ich gemacht habe im Leben, war nach einem 30-Meter-Sturz ohne Zwischenhaken in der Südwand vom Hundstein, Alpstein, der mich der Helikopter rausgeholt hat und ins Universitätsspital geflogen hat.
Was willst du mit dem sagen, dass Klettern einfach nur gefährlicher ist?
Nein, das mit dem Risiko musst können umgehen. Und ich sage jetzt, ich bin auf Dresden gefahren, wir sind auf Rotterdam gefahren, also wir haben wirklich... Aber wir haben noch nie auf diesen Dings zweimal hast du einen Sturz, der glimpflich ausgegangen ist. Und natürlich brauchst du einen gewissen Schutzengel im Leben. Das ist ja so. Den habe ich übrigens gehabt, muss ich sagen.
Okay, wie ist mit dem Gleichgewicht? Ist das immer noch gut?
Nein, Gleichgewicht ist das erste, was ich gemerkt habe, dass es nachlässt. Und das ist, gerade wenn man zu Berg geht, natürlich ein Thema. Ich mache jeden Morgen, auch wegen der Hüfte und der Knie und der Rücken, mache ich ein Workout von 35-40 Minuten. Ich stehe so auf ein Brett raus, wo man es gleich muss halten. Also ich arbeite daran, aber man muss sich nichts vormachen. Also es ist klar, dass die Leistungsfähigkeiten so... Ja, und die Hüfte und die Knie, und ich sage mir immer, es ist nur mechanisch. Oder? Und solange es mechanisch ist, ist das nicht
und
so ein
Problem. Es gibt gute Methoden heute. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir im Jahr 2021 sind in der Schweiz, wo es nicht nur eine gute SBB gibt, sondern auch gute Spitäler. Hast du jetzt noch sportliche Ziele, wo du dir setzt, die realistisch sind?
Ich möchte nur mit dem Velo auf Friesland fahren. Weil dort bin ich noch nie gewesen. Und eben das ist einfach für mich das Schönste. Als Reiserlebnis, es ist grossartig.
Wunderbar, das ist der Benedikt Weibel, wirklich eine unglaubliche Figur in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte, die wir alle miterlebt haben, die immer noch da ist, immer noch Bücher schreibt. Eben, wir Mobilitätsmenschen heisst das, Wege und Irrwege zu einem nachhaltigen Verkehr. Hast viele Bücher geschrieben in der letzten Zeit. Die Auflagen gehen nicht auf, oder?
Die Auflagen sind unterschiedlich. Mein drittes Buch «Simplicity, die Kunst, die Komplexität zu reduzieren» hat 7 Auflagen gehabt. Das war das Beste bis jetzt. Und da hoffe ich jetzt, wobei das richtet sich natürlich auch schwergewichtig an ein Fachpublikum.
Okay, ich wünsche dir weiterhin so viel Energie und so viel Spirit. Du bist jetzt ja, glaube ich, auch sogar in dem Bereich von Spiritualität auch noch ein bisschen eingedrungen. Nicht nur Sport, ist das richtig?
Ich habe ein Buch geschrieben, «Endlich beginnen die Schwierigkeiten». Anfällig, Difficulté, commence. Eine alte Devise von Niccolò Machiavelli, wo er im Fürst gesagt hat, erst dann kannst du beweisen, was du kannst. Und eigentlich ein gutes Thema zu Corona-Zeiten.
Oder? Genau. Wunderbar. Haben wir das jetzt auch noch am Schluss noch? Oh, vielleicht noch eine Sekunde. Du bist für Zertifikatspflicht in der SBB, oder?
Ich habe gesagt, das muss man anschauen, oder? Man kann es sicher nicht 100% kontrollieren.
Muss man auch nicht.
Muss man auch nicht. Man kann Stichproben machen. Es gibt Bahnen, die machen jetzt Unterscheidung Fernverkehr und Nahverkehr. Aber ich bin der Meinung, es wäre wahrscheinlich eine saubere Lösung.
Super. Letzter Titel noch. Hat es etwas mit dieser Bahn zu tun?
Natürlich. It takes a lot to laugh. It takes a train to cry von Bob Dylan.
Das war der Doppelpunkt mit dem Benedikt Weibel. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Es ist soweit, wir feiern die Neueröffnung. Kommen Sie vorbei.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.